Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Die Vorfreude ist mega, mega gross. Und der Dieter Gerster hat mich schon im Oktober für den heutigen Termin angefragt. 6-7 Monate ist das schon her. Und er hat gefragt, 7. Mai, Basil, geht das? Kannst du denn kommen? Ja, es geht mir gut, ich freue mich. Super, haben wir das fixiert. Und er hat gesagt, also, das Thema ungefähr ist Nachfolge. Du kannst einfach etwas erzählen, was dir wichtig ist zum Thema Nachfolge. Und ich so, tipptopp, ja, kommt mir schon etwas in den Sinn. Und dann am Oben liege ich ins Bett und 7 Monate sollte normalerweise länger für eine Predigtvorbereitung oder meistens hat man ja weniger Zeit und ich liege ins Bett und ich bin einfach hellwach und ich denke, meine Güte, was soll ich an diesem 7. Mai nur erzählen? Nachfolge ist ja so ein grosses Thema, da könnten wir über alles reden, was mit dem Christentum irgendwie zu tun hat. Und ich bin ein bisschen nervös geworden. Habe ich aber genug lange Zeit gehabt und in dieser Zeit habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist das Zentralste von der Nachfolge? Um was geht es eigentlich im christlichen Glauben? Wenn man das vielleicht auf ein, zwei Sätze reduzieren könnte, was würde da rauskommen? Weil ich will über etwas reden heute, was mir wichtig ist, was ich ganz, ganz zentral finde im christlichen Glauben. Und zum Glück bin ich nicht der erste Mensch, der sich die Frage gestellt hat. Es gibt mindestens nur eine weitere Person, die sich die Frage gestellt hat, was ist eigentlich das Wichtigste am Glauben? Und die Person begegnet uns in der Bibel. Wir wissen nicht, wie die Person heisst, was der Name ist. Es ist ein Gesetzeslehrer, steht. Und der Gesetzeslehrer, der geht zu Jesus und er fragt Jesus die Frage. Und wir lesen das im Matthäus-Evangelium, 22. Kapitel. In der Absicht, Jesus auf die Probe zu stellen, fragte ihn einer von den Gesetzeslehrern, Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Er sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So steht es im Matthäus-Evangelium. Und es ist ja eigentlich eine lustige Frage. Der Gesetzeslehrer, der will Jesus eigentlich provozieren, der will ihn testen. Da sind noch ganz viele andere Leute um ihn herum und der kommt und sagt, von all den Geboten und Gesetzen, die in der Bibel stehen, vor allem uns der Mose gesagt hat und Propheten und vor allem die Gedichte und Lieder, die der König David dichtet hat, was ist da eigentlich das Wichtigste? Und wir könnten jetzt meinen, dass Jesus sagt, oh, das ist alles wichtig. Das ist alles ganz, 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 ganz wichtig. Du kannst nichts streichen. Alles zusammen, die Gesamtheit vor allem, tut Gottes Wille weitergeben. Du kannst nicht einfach eine Abkürzung nehmen. Aber das macht Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, es gibt tatsächlich etwas, wo Gott am wichtigsten ist. Und das ist ganz simpel. Zwei Sachen sind es. Das erste ist, lieb Gott mit allem, was du hast. Und das zweite, lieb dich selber und deine Mitmenschen. Und das ist es. Das ist es, um was es geht im Christentum. Die zwei Sätze sind das Zentrum vom Christentum. Es geht darum, eine lebendige Beziehung mit dem Gott zu haben. Eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer. Wir haben es im Theater gesehen. Der Schöpfer, der ist aktiv, der lebt, der kommt und wirkt. Und der will uns, der Schöpfer, unser Gott, uns lernen, uns selber zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Eigentlich ist es ja nicht so kompliziert. Eigentlich ist es ja nicht so verrückt, verwirrend. Es geht um die Liebe, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Es geht nicht darum, welche Gesetze muss ich einhalten, um in den Himmel zu kommen. Oder wie muss ich leben, um ein guter Christ zu sein und um Gott zu gefallen. Was ist genau das, was jetzt ich irgendwie muss erfüllen, um noch gerade knapp in den Himmel hineinzukommen? Um das geht es nicht im Christentum. Es ist nicht eine Religion, wo es darum geht, gewisse Sachen einzuhalten. Oder wo es darum geht, die richtigen Sachen über Gott zu glauben. Es ist eine Beziehungsreligion. Es geht darum, in dieser Beziehung zu Gott zu stehen. Und verstehen mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Theologie. Ich liebe Theologie, ich liebe es, über den Glauben zu diskutieren, über Bibelstellen zu ringen mit denen, raus, was ich nicht gern mache. Aber es ist nicht das Zentrum. Es ist nicht der Kern. Der Kern ist nicht das richtige Glauben oder das richtige Machen. Der Kern ist, von Gott geliebt zu werden, Gott zu lieben und das in unsere Beziehungen weiterzugeben. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist der Sinn vom Leben, dann würde ich das zur Antwort geben. Ich glaube, das ist die tiefste menschliche Sehnsucht, geliebt zu werden und andere zu lieben. Und vielleicht fragst du dich, warum ist ihm das so wichtig, warum betont er das so fest? Und das hat etwas mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe probiert, Christ zu sein, aus meiner eigenen Kraft, kann man vielleicht sagen. Als ich im Konfirmationsunterricht war, da habe ich all diese Sachen gekannt. Ich habe gewusst, wer Gott ist, ich habe an Gott geglaubt, ich habe jeden oben gebetet. Es war zwar immer das gleiche Gebet, aber trotzdem, ich habe jeden oben gebetet, immerhin. Ich habe das Vater Unser können, ich habe Johannes 3,16 kennt. In meinem Kopf habe ich all das Wissen gehabt. Viele Bibelgeschichten habe ich kennt. Eigentlich war mir das Buch recht gut vertraut. Aber der Gott, den ich daran geglaubt habe, der war weit weg. Ich habe immer gedacht, Gott, der ist irgendwo im Himmel oben und macht halt, was Gott so macht im Himmel und ist dort umgeben von seinen Engeln. Und ich weiß auch nicht, was Gott macht, aber der ist im Himmel. Und du hast eine grosse Distanz zwischen mir und dem Gott. Eine grosse, unüberbrückbare Distanz. Und ich bin auf dieser Welt und habe meine Probleme in der Schule und probiere, Freunde zu finden und probiere, mit meiner Unsicherheit klarzukommen. Ich habe schon an den Gott geglaubt, aber der war weit, weit weg. Du hast keine Verbindung, keine Überschneidung zwischen dem Gott und mir. Und dann bin ich konfirmiert worden und ich bin ein klassischer Fall gewesen, von aus der Kirche wegkonfirmiert. Ich bin konfirmiert worden, habe ein schönes Fest gehabt und dann bin ich ein Jahr lang nicht mehr in die Kirche. Basel war nie mehr wieder gesehen. Und doch könnte eigentlich meine Story mit Gott fertig sein, oder? Und es war ein einziges SMS von meinem damaligen Jugendarbeiter, ein Jahr nach meiner Konfirmation. Und er hat gesagt, Basil, wir gehen mit ein paar Leuten aus deinem alten Konfi-Jahrgang an Rhein, hat damals noch in Basel gewohnt, wir gehen an Rhein, essen etwas, trinken etwas und haben einfach die Gemeinschaft, hast du auch kommen. Es hat kein Input gegeben, es hat kein Gebet gegeben, kein Länder geschaut, habe leider nichts los an diesem Datum. Ich hatte keine Ausrede gehabt, um nicht zu gehen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, also gut, ich komme in diesem Fall auch. Ja, bin gegangen und es war noch cool gewesen. Ich hatte 2, 3 alte Freunde gesehen, 2, 3 hübsche Mädchen, die mich noch interessiert haben. Und die haben gesagt, hey, wir gehen immer in den Hauskreis am Donnerstag oben. Jugendhauskreis, komm doch einmal. Okay, bin ich halt in den Jugendhauskreis gegangen, oder? Dann haben sie gesagt, ja, wir gehen immer am Sonntag in die Kirche. Komm doch einmal in die Kirche mit. Okay, bin ich halt in die Kirche mitgegangen. Und ich muss ehrlich sein, den Inhalt, den habe ich schon kennt. Bei der Predigt habe ich oft gedacht, ja, habe ich schon mal gehört. Ist nichts Neues. Ja, ist schon bekannt, die Geschichte kenne ich schon. Das ist alles von gestern, das weiß ich alles schon. Inhaltlich habe ich das nicht neu angesprochen. Ich bin einfach wegen den Kollegen gegangen, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Bei mir ist das so gewesen. Es ist keine glorreiche Geschichte, aber so hat es bei mir angefangen. Und in den nächsten Monaten, als ich aber in der Kirche und in einem Hauskreis bin, ist etwas passiert. Das Wissen, das ich in meinem Kopf hatte, ist irgendwie, man sagt so schön, eine Etage tiefer gerutscht, in mein Herz herabgerutscht. Was vorher bloß Kopfwissen war, ist plötzlich existenzielles Wissen geworden, Herzenswissen geworden. Ich habe das plötzlich auch begriffen. Und ich habe begriffen, der Gott, der ist nicht einfach weit weg im Himmel. Vielmehr kommt der Gott näher in Jesus Christus. Der kommt und tut genau alles, was zwischen mir und dem Gott steht, wegnehmen und überbrücken. Und der Gott will wirken in meinem Leben. Der kennt mich, der kennt den Basil, der liebt den Basil. Und plötzlich hat das eine neue Welt für mich aufgemacht. Ich kann mich noch erinnern, mein Jugendarbeiter hat mal gesagt, so beiläufig in einem Nebensatz, ja, Gott wirkt ja auch heute noch. Und ich so, wie bitte? Was macht er? Der wirkt auch heute noch. Und es ist wie eine neue Dimension aufgegangen. Ich habe wie zum ersten Mal die Welt in Farbe gesehen. Vorher hatte ich das Gefühl, ich weiß alles und ich kenne alles und ich bin gelangweilt von dem Christentum. Aber als ich begriffen habe, dass der Gott eine Beziehung will, dass er lebt, dass er mit mir will, zusammen durchs Leben gehen, ist alles farbig geworden. Und ich habe angefangen, in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Und das hat mich so, so berührt und so mein Leben verändert, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht gibt es noch andere Basil in dieser Welt, wo jemand bräuchte, wo ihnen das sagt. Vielleicht gibt es noch andere Leute wie mich, die gedacht haben, sie in einer Beziehung mit Jesus und verpassen darum das, was eigentlich wirklich darum geht. Ich habe angefangen, Theologie studieren und habe angefangen, in der Kirche zu arbeiten. Und das ist für mich darum so etwas ganz Wichtiges gewesen, dass es nicht um Wissen geht im Kopf oder um darum geht, sich richtig zu verhalten. Das Christentum geht darum, in dieser Beziehung zu Jesus zu sein, in dieser Liebesbeziehung zu Jesus. Und wir haben es im Theater gesehen, in dieser Beziehung zu Jesus passiert etwas. Der Gott, der packt Hammer und Meißel aus und der kommt go hammern. Oder der verteilt uns Salben, damit wir unsere Wunden können verbinden. Der Gott, der lässt uns nicht einfach so, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Aber er liebt uns zu fest, um uns zu lassen, wie wir sind. In dieser Beziehung mit Gott werden wir verändert. Wir werden transformiert. Gott macht uns sich selber ähnlicher. Es gibt eine wunderschöne Vers im 2. Korintherbrief. Ist übrigens mein Lieblingsbuch in der Bibel. Und der Paulus schreibt dort im 2. Korintherbrief, das ist ein komplizierter Satz, der Paulus hat eine Vorliebe für dich, aber ich lese ihn ganz langsam vor. Wir alle schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel an und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Ich verstand das Satz auch nicht, aber ich glaube, etwa das meint er. Das ist einfach meine Interpretation von der Bibelfass. Wir in der Beziehung zu Gott und indem wir Gott anschauen in dieser Beziehung, werden wir verwandelt. Und Gott macht uns sich selber ähnlicher. Er macht uns in diesem Prozess Jesus ähnlicher, kann man sagen. Weil alles, was Gott anlenkt, das wird verwandelt. Nichts, was Gott beriert, bleibt gleich. Und das ist etwas Wunderbares. Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet mehr Liebe und mehr Frieden, mehr Freude und mehr Hoffnung, mehr Grosszügigkeit und mehr Dankbarkeit dürfen in dieser Welt weiterzugeben. Es bedeutet, einfacher können zu vergeben, wenn jemand uns Unrecht tut. Es bedeutet, dass Menschen durch uns einfacher können zu Jesus finden. Und manchmal macht es vielleicht weh, wie im Theater. Manchmal denken wir, ich brauche das Schwert, das gehört zu mir. Aber Jesus sagt, nein, gib mir's. Ich will es dir weggeben, dir wegnehmen und dir etwas Neues, etwas Besseres geben. Und vielleicht ist das euch auch schon aufgefallen, das ist das Letzte, was ich heute sagen will. Gott ist nicht so gut am Terminkalender halten. Gott respektiert meinen Terminkalender viel weniger, als ich das gerne hätte von ihm. Sonntagmorgen um 10 Uhr, Gott, ich komme in die Kirche bis um 11 Uhr. Ich bin da, ich höre die Predigt, ich mache den Lobpreis, ich bin offen, mein Herz ist offen, du darfst wirken an mir. Aber wenn es 11 Uhr schlägt, dann ist die Stunde auch wieder fertig. Und dann habe ich auch wieder eine Woche lang Ruhe von dir, bis am nächsten Sonntag um 10 Uhr. In meiner Erfahrung wirkt Gott nicht so. Auch wenn ich stille Zeit mache und sage, Gott, jetzt darfst du wirken, dort wirkt Gott, aber nicht nur dort. Gott tut auch außerhalb von meiner geplanten Zeit mit ihm wirken. Im Alltag innen, im Job innen, in der Ehe innen, in Freundschaften innen, wenn ich alleine heim bin, wenn ich im Auto bin, überall. Gott ist der Gott vom Alltag. Und das ist für mich ein extrem ermutigender Gedanke. Dass egal, was passiert in meinem Leben, egal, wo ich gerade dran bin, egal, ob Sachen gut laufen oder schlecht laufen, Jesus ist mit mir in dieser Situation. und will in dieser Situation wirken. Der Paulus, ich komme wieder mit dem Paulus, sorry, schreibt einen provokativen Satz. Ganze Bibelvers, den ich provokativ finde. Im Römerbrief schreibt er: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Das finde ich provozierend. Alles in deinem Leben kann dir zu deinem Guten dienen. In jeder Situation kann Gott dich beschenken. Kann er dir etwas geben, das dir zum Besten dient. Und wir wissen alle, es gibt unangenehme Situationen. Dein Chef hat dich vielleicht unfair behandelt. Hat die Arbeitskollegin oder die Arbeitskollege befördert, obwohl eigentlich der Banknachbar viel mehr geredet hat als du selber. Es ist unfair. Und in solchen Situationen betet man vielleicht: Gott, verändere meinen Chef. Sei du ihm gnädig, er braucht dich ganz, ganz dringend. Verändere du meine Lehrerin, sie hat es nötig. Verändere meinen Ehepartner. Ja, ihr betet das nicht, ich weiß es. Verändere meinen Ehepartner, meine Ehepartnerin. Und so Gebete sind legitim, die sind ja nicht verboten. Aber vielleicht was auch ein angemessenes Gebet. Gott, das hat mich verletzt, dass ich nicht befördert worden bin. Hat mich verletzt, dass ich vor die Tür gestellt worden bin. Aber wo bist du in dieser Situation? Was zeigst du mir an dieser Situation? Wo schleifst du mir an dieser Situation? Zeig mir, wo die Meißel ist. Was willst du an mir abschleifen? Wo willst du mehr Jesus ähnlicher machen? Und ich glaube, durch das haben wir eine ganz andere Sicht auf unser Leben. Eine ganz andere Sicht auf unsere Situationen. Weil die Situationen, die kommen und gehen, einmal sind sie gut, einmal sind sie schlecht. Vielleicht vor einem Jahr ist schon mal die Kollege oder die Kollegin befördert worden. Und jetzt bist du wieder in der genau gleichen Situation. Oder gestern hat die Lehrerin dich schon wieder rausgetan und heute schon wieder. Die Situationen, die wiederholen sich. Aber was passiert, wenn wir Jesus erlauben, dass er uns verändert? Die Situation ist die gleiche, aber wir sind nicht mehr die gleichen. Ich habe mehr Vergebung für meinen Chef. Ich habe mehr Geduld für meine Lehrerin. Ich habe mehr Liebe für meinen Ehepartner, für meine Ehepartnerin. Ich bin Jesus ähnlicher geworden. Keine von diesen Situationen sind verschwendet gewesen. In jeder ist Jesus bei mir gewesen und hat an mir gewirkt. Und ich bin verändert worden. Und mir ist es wichtig zu sagen, Jesus ist in jeder Situation und das macht die Situation nicht immer einfacher. Gewisse Situationen, die sind schlimm, die sind unangenehm, die sind verletzend. Dass Jesus dabei ist, macht es nicht einfach automatisch gut und einfach. Aber es gibt uns einen Trost, dass unser Schöpfer uns nicht allein lässt und dass er am Wirken ist. In der Situation und auch an uns. Und das gibt mir Mut. Egal was kommt in meinem Leben, da kommt noch einiges und auch einiges an Schwerem, das ist sicher. Aber Jesus ist mit mir da drinnen und wirkt an mir. Und ich hoffe, dass ich, jetzt bin ich 29, dass ich mit 31 und mit 41 und mit 50, wie alt ich werde, jedes Jahr ein bisschen Jesus ähnlicher wird. Jedes Jahr ein bisschen mehr Liebe. War das sehr, sehr schön. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich auch uns allen. Von Herzen, dass wir in einer Nachfolge, in einer Liebesbeziehung, immer wieder erleben, wie Gott uns die Salbe gibt, wenn wir die Salbe brauchen, uns den Meißel führen nimmt, wenn wir den Meißel brauchen, und wir in diesem ganzen Prozess dürfen Jesus ähnlicher werden. Amen.